Ankündigung der Geburt des Johannes. In den Tagen des Herodes, des Königs von Judäa, gab es einen Priester aus der Abteilung Abias mit Namen Zacharias. Und seine Frau war von den Töchtern Aarons und hieß Elisabeth. Sie waren beide gerecht vor Gott und lebten untadelig in allen Geboten und Satzungen des Herrn. Aber sie hatten kein Kind, denn Elisabeth war unfruchtbar und beide waren hochbetagt. Da geschah es, als er in der Ordnung seiner Abteilung den Priesterdienst vor Gott nach der Gewohnheit des Priestertums tat, dass ihn das Los traf, in den Tempel des Herrn zu gehen, um zu räuchern. Und die ganze Volksmenge war draußen und betete zur Stunde des Räucherns. Da erschien ihm ein Engel des Herrn und stand an der rechten Seite des Räucheraltars. Und als Zacharias ihn sah, erschrak er, und es kam große Furcht über ihn. Aber der Engel sagte zu ihm: Fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Gebet ist erhört, und deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären, und du sollst seinen Namen Johannes nennen. Er wird für dich Freude und Wonne sein, und viele werden sich über seine Geburt freuen. Denn er wird groß sein vor dem Herrn, Wein und starkes Getränk wird er nicht trinken, und wird schon von Mutterleib an mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Und viele der Kinder Israel wird er zum Herrn, ihrem Gott, bekehren, und er wird vor ihm hergehen im Geist und in der Kraft Elias, um die Herzen der Väter zu deinen, zu den Kindern zu bekehren und Ungehorsame zur Weisheit der Gerechten, um dem Herrn ein gut vorbereitetes Volk zuzurichten. Und Zacharias sagte zum Engel: Woran soll ich das erkennen, denn ich bin alt und meine Frau ist betagt? Und der Engel antwortete ihm: Ich bin Gabriel, der vor Gott steht, und ich bin gesandt, um mit dir zu reden und dir diese gute Botschaft zu verkünden. Und sieh, du wirst stumm sein und nicht reden können bis zu dem Tag, an dem das geschehen wird, weil du meinen Worten nicht geglaubt hast, die zu ihrer Zeit erfüllt werden sollen. Und das Volk wartete auf Zacharias und wunderte sich, dass er so lange im Tempel blieb. Und als er herauskam, konnte er nicht zu ihnen reden. Da merkten sie, dass er im Tempel eine Erscheinung gesehen hatte. Er winkte ihnen und blieb stumm. Und es geschah, nachdem die Tage seines Dienstes vollendet waren, ging er heim in sein Haus. Und nach diesen Tagen wurde seine Frau Elisabeth schwanger und verbarg sich 5 Monate und sagte: So hat mir der Herr getan in den Tagen, in denen er mich angesehen hat, um meine Schmach unter den Menschen von mir zu nehmen. Soweit.
Vielen Dank, lieber Freddy, fürs Vorlesen. Ich habe mir jetzt gerade drin geguckt, ich hätte gerade weiterhören können. Eigentlich hätte ich dir gleich mehr Predigt geben sollen. So angenehme Vorlesestimme, das ist super. Also, zweite Kerze brennt, nimmer lang, dann ist Weihnachten. Ich freue mich schon, ich weiß nicht, wie es euch geht. Weihnachten eher stressbehaftet für euch ist oder eher entspannt. Aber ich freue mich so grundsätzlich schon auf Weihnachten. Ich brauche immer ein bisschen, bis ich in die Stimmung komme. Ja? Und dann, wenn man aber drin ist, dann freut man sich ja schon, vor allem als Kind. Ja? Die Kids, also, die haben ja schon richtig Bock auf Weihnachten und da kann man es kaum noch erwarten. Und gestern schon die Diskussion, darf man jetzt schon die zweite Kerze anzünden und hin und her. Also dieses Geduldsthema. Und das ist schon auch ein Thema für mich, also Thema Geduld. Ich bin nicht so ein geduldiger Mensch. Ich habe neulich neue Festplatte bestellt, so externe Festplatte. Man soll ja seine Daten sichern, heißt es ja immer. Ja, so Technikleute sagen mir das immer wieder und ich mache das auch ganz brav, immer ein Backup. Aber ich habe noch so eine Festplatte mit beweglichen Teilen und ich möchte so eine haben, wenn die runterfällt, wo es nicht ganz so schlimm ist. Und jetzt sagen mir bestimmt nachher wieder Leute, dass das auch nicht ideal ist. Ich weiß schon, aber der Punkt ist ja, also Daten gut sichern. Und jetzt habe ich mir eine bestellt und dann kam die und dann war es die falsche Festplatte. Dann musste ich sie wieder zurückschicken. Aber so das Gefühl, bis sie kam, war schon so, jeden Tag, wenn es geklingelt hat, ja, immer so klingelt, so, vielleicht ist der Postbote, vielleicht kommt mein Amazon-Paket. Ja, kennt ihr das? So, wenn man sich so freut? Nee, nicht? Naja. Ich freue mich da. Warten, ja, darum geht es im Advent. Der Lukas nimmt uns hier mit rein in eine Geschichte, da geht es auch um Warten. Die Israeliten warten auf ihren verheißenen Messias. Und es ist jetzt so, dass Israel wartet. Seit 400 Jahren warten die auf ein Wort von Gott, auf einen Propheten, auf ein Zeichen, auf eine Vision, auf irgendwas. Aber Gott lässt seit 400 Jahren nichts mehr von sich hören. Kein Prophet, kein Zeichen, keine Vision, nichts. Seit 400 Jahren schweigt Gott. Und die warten. Das ist ein ganz schön langer Advent. Also wir haben 4 Wochen, ja, 4 Kerzen und dann ist Weihnachten. Dann feiern wir die Geburt von Jesus. Und die warten seit 400 Jahren. Das ist ein sehr langer Advent. Und mittendrin ein Priesterpaar, der Zacharias und seine Elisabeth. Und der Lukas beschreibt uns die beiden so als gerecht und als treu, als glaubensvoll und kinderlos. Ja, schiebt er auch noch so hinterher. Und das ist ja auch heute für viele Paare, für viele Familien ein Thema, ja, ein persönlicher Schmerz. Aber damals war das noch mehr als ein persönlicher Schmerz, es war auch ein öffentliches Stigma. Ja. Also wenn du keine Kinder hattest, dann hat irgendwas nicht gestimmt. Und haben die Leute getuschelt und geflüstert. Ja. Was stimmt mit denen nicht? Warum segnet Gott sie nicht? Ja? Der Lukas schiebt hier auch der Elisabeth diese Kinderlosigkeit in die Schuhe. Ich will wissen, warum der das gewusst hat, dass das an der Elisabeth lag und nicht am Zacharias. Naja, damals war es halt so, da hat man es den Frauen in die Schuhe geschoben. Jedenfalls konnten die beiden keine Kinder bekommen. Sie warten vergeblich über Jahre, wahrscheinlich sogar über Jahrzehnte. Und vielleicht kennst du das auch, so Situationen, wo wir warten und wo wir beten zu Gott. Wo Gebete, die du sprichst, über Jahre und Jahrzehnte nicht erhört werden. Wo du flehst um eine Antwort Gottes. Aber es regt sich nichts, keine Vision, kein Traum, nichts. Und in manchen Situationen hören wir da vielleicht die Gedanken, die Blicke der anderen. Wir sehen das so auf uns lasten. Vielleicht sind es aber auch Themen, die andere gar nicht mitbekommen. Es gibt endlos Themen. Ja? Ich bin ja Pastor, ich komme ein bisschen rum. Es hat fast jeder irgend so ein Thema, ja, das ihn beschäftigt und wo man nicht weiterkommt. Ja. Hier haben wir die Kinderlosigkeit bei den beiden, bei Zacharias und seiner Frau. Ehelosigkeit ist manchmal so ein Thema, ja, wo man betet um den richtigen Partner, die richtige Partnerin über Jahre und manche Leute auch über Jahrzehnte. Und Gott antwortet nicht. Und dann stehst du halt da, gell? Es gibt die andere Seite dieser Medaille genauso. Ja, Leute, die eine Familie haben, Kinder, aber dann sind da noch Eltern und der Ehepartner und die Arbeit und das ganze Geschäft und du kommst nicht mehr hinterher. Du bist nur noch am Rödeln und nur noch am Hecheln und du gehst schier gar unter in deinem Alltag. Ja, das ist ja die andere Seite der gleichen Medaille. Ja? Oder Partnerschaft, ja, wenn es da nicht mehr so richtig rund läuft. Oder Thema Arbeit. Ja? Es gibt Leute, die haben keine Arbeit. Also hier in der Region, da sind wir noch ganz gut aufgestellt. Hier gibt es viele Firmen, hier gibt es viel Arbeit jetzt im Vergleich zu anderen Gegenden Deutschlands oder Europas. Ja. Und es gibt Menschen, die haben keine Arbeit und suchen nach Arbeit und schicken Bewerbungen raus und fragen nach und gehen hin und Bewerbungsgesprächen. Du findest keine Arbeit. Und genau da gibt es die andere Seite der Medaille auch. Ja. Du hast Arbeit, aber du hast zu viel Arbeit. Jeden Tag bist du am Rödeln, jeden Tag treibt dich der Chef an, jeden Tag musst du machen, 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 schaffen, schaffen, schaffen. Und du kannst nachts nicht mehr schlafen, du kriegst kein Auge mehr zu. Manche hadern mit Depressionen, manche hadern mit streitender Familie. Es gibt tausende Themen, ja, wo wir beten und wo wir dran sind und wo wir keine Antwort Gottes hören. Und es hat ja mit der Zeit auch Auswirkungen, oder? Auf unser Glaubensleben. Da kommst du Sonntag schon noch vielleicht in Gottesdienst und in der Theorie jetzt so mit Arbeitskollegen und so, da sagst du schon noch, ja, mit Gott und so, das ist eine super Sache, mit Jesus unterwegs sein. Anderen kannst du noch klar machen, warum Gott gut ist, aber wenn es dein Herz nicht mehr spürt, wenn du keinen greifbaren Beweis dafür hast. Und als Christen, was sagt man als gute Christen? Ja, geh zu Jesus, oder? Geh doch zu Jesus, gib ihm deine Last, leg's nieder ans Kreuz, leg's Jesus vor die Füße. Ja schon, aber wenn er schweigt, wenn Gott schweigt, wenn sich nichts ändert in meinem Leben, was dann? Und genauso geht es dem Zacharias, genauso geht es der Elisabeth. Das schildert uns der Lukas mit nur so ein paar Worten. Äußerlich läuft natürlich alles super beim Zacharias, oder? Also äußerlich passt. Er ist ein Mann am Höhepunkt seines Lebens. Wir lesen, er ist ein Priester. Ja, das heißt, er hat eine perfekte Herkunft. 1500 Jahre lang kann er seinen Stammbaum zurückverfolgen, bis zu Aaron. Ja. Aaron, sein Ur-Ur-Ur-Ur-Irgendwas-Opa. Ja. Und von seiner Frau, auch der Ur-Ur-Ur-Ur-Opa. Ja. Also die haben beide eine perfekte Herkunft. Sie sind beide irgendwie aus dieser Priestersippe raus. Das war schon was, ja, damals in Israel. Genau. Und zweimal im Jahr davon nach Jerusalem. Also irgendwann ist das mal so eingeführt worden, weil es gab irgendwann dann so viele Priester, dann hat man das ein bisschen aufgeteilt. So jeder ist zwei Wochen im Jahr dran. Dann muss er nach Jerusalem kommen mit so 1000 Kollegen ungefähr. Also es ist schon eine ordentliche Masse Menschen, die dann nach Jerusalem pilgern. Und diese Priester, die machen dann eine Woche lang Tempeldienst. Ja? So wie bei uns der Hausdienst oder so, muss halt hier das Gemeinschaftshaus putzen. Und so war das im Tempel auch. Ja? Und dann gab es noch so ein bisschen andere Aufgaben, die wir heute nicht mehr haben. Ja? Zum Beispiel das Räuchern. Ich finde, das ist eine super Übersetzung, das Räuchern. Gell? Das hört sich wild an. Ja? Aber der Punkt ist, es gibt einen kleinen Altar im Tempel drin noch, direkt vor dem Allerheiligsten. Also der Tempel ist dann so verschiedene Bereiche aufgegliedert damals und die Juden sind dann immer zum Tempel gepilgert und je nachdem, wo du standest, durftest du dann weiter rein in den Tempel oder auch nicht. Und im Heiligsten, direkt vor dem Allerheiligsten, ja, wo nur der Hohepriester einmal im Jahr rein durfte, direkt vor dem Vorhang, da steht ein kleiner Altar, vielleicht so groß wie der Tisch hier und da wird Räucherwerk, ja, so Weihrauch drauf verbrannt. Ganz spezielle Mischung, könnt ihr mal nachlesen im Alten Testament, die darf nur für Gott verbrannt werden. Ja, nur Gott darf diese Weihrauchmischung riechen quasi. Und da ist jetzt der Zacharias ganz alleine, verbrennt da diesen Weihrauch. Draußen sind die Menschen beim Gebet. Ja, in ganz Israel drehen sich zumindest die streng gläubigen Israeliten zu dieser Zeit in Richtung Tempel und beten dort. Und da steigt jetzt da dieser Rauch auf. Ein ganz, ganz großes Privileg für den Zacharias. Ganz viele Priester durften nie den Weihrauch verbrennen. Ja, die hatten einfach nie das Glück, ausgelost zu werden. Aber der Zacharias, jetzt steht er da, der Weihrauch steigt auf. Es ist ein heiliger Moment, ein stiller Moment. Er ist ganz alleine da drin. Und genau diesen Moment sucht sich Gott aus, um sein Schweigen zu brechen. Nach 400 Jahren bricht Gott das Schweigen. Gott unterbricht sozusagen seinen eigenen Gottesdienst. Da taucht plötzlich ein Engel auf. Und der Engel sagt, fürchte dich nicht, Zacharias, dein Gebet ist erhört. Und da müssen wir einen kurzen Cut machen an der Stelle, oder? Also welches Gebet? Worum geht es denn hier eigentlich? Und dann sagst du, ja klar, lesen wir doch in der Bibel hier, dass die um Kinder beten. Aber der Zacharias, der ist doch schon alt. Der ist doch schon uralt und seine Frau ist auch schon alt. Also der Zug ist abgefahren. Beten die wirklich noch für Kinder? Geht es denn darum? Haben die noch für ein Kind gebetet? Oder war das so ein Gebet, das längst verstaubt war, das so in der Ecke liegt? Vielleicht kennst du so Gebete, ja, die du früher gebetet hast, wo du dran warst an Gott und ja. Aber inzwischen betet man nicht mehr. Es ist vielleicht so ein Gebet, das der Zacharias irgendwann gar nicht mehr ausgesprochen hat, weil es einfach zu sehr schmerzt. Weil es weh tut, weil der Zug abgefahren ist. Und Gott sagt, ich habe dein Gebet gehört, ich höre es noch immer. Fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Flehen ist erhört. Und Elisabeth, deine Frau, wird dir einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Johannes nennen. Und er wird dir zur Freude und zum Jubel sein und viele werden sich über seine Geburt freuen, denn er wird groß sein vor dem Herrn. Weder Wein noch starkes Getränk wird er trinken und schon von Mutterleibe an mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Und viele der Söhne Israels wird er zum Herrn, ihrem Gott, bekehren. Und er wird vor seinem Herrn hergehen in dem Geist und in der Kraft Elias, um der Väter Herzen zu bekehren zu den Kindern und Ungehorsame zur Gesinnung von Gerechten, um dem Herrn ein zugerüstetes Volk zu bereiten. Boah, manchmal braucht es doch genau so was, oder? So ein Moment, so ein Aha-Moment, wo Gott uns rausreißt aus dem Alltag, aus dem Trott. Ach, so ein Engel schickt, oder? Das wäre schon was. Stellt euch mal vor, hier ist so ein Engel auf der Bühne, ja? Unterbricht meinen Gottesdienst. Wäre ein bisschen schade, ich habe mich gut vorbereitet, aber würde mich auch runtersetzen, ja? Und zuhören, was der zu sagen hat. Das wünschen wir uns doch manchmal, dass Gott uns so rausreißt, aufrüttelt, raus aus dem Alltag, raus aus der Resignation, raus aus der Depression, raus aus dem Gemeindetrott, oder? Das wär's doch. Und die erste Reaktion vom Zacharias, die muss ja sein, wow, oder? Das ist so ein Wow-Moment. Was sagt denn der Engel hier? Endlich ein Kind. Das, was er sich so lange gewünscht hat. Und dann soll das Kind auch noch was Besonderes sein, ja? Also, es soll Nasiräer sein. Groß sein vor Gott und Nasiräer. Also kein Alkohol, keine starken Getränke und so weiter. So wie der Simson. Kennt ihr den Simson noch aus dem Alten Testament? Ja, genau die gleiche Situation. Es muss dem Zacharias sofort in den Kopf gekommen sein. Und gedacht, okay, wie der Simson, ja? Und dann Johannes soll der heißen. Das heißt so viel wie der Herr begnadigt. Und dann soll er für ganz Israel eine Umkehr schaffen, was Neues schaffen. Ja, super Sache. Und dann wird er noch in einer Reihe mit Elia genannt. Elia, der wichtigste Prophet im Alten Testament. Wer erscheint? Jesus da oben auf dem Berg der Verklärung, Mose und Elia, die beiden wichtigsten Propheten im Alten Testament. Und dann sind die Erzväter quasi noch implizit mit drin. Ja, der Isaak zum Beispiel, dem seine Eltern waren auch super alt. Die dachten auch schon, die können keine Kinder mehr kriegen. Und dann taucht Gott auf und dann tauchen die Engel auf und so und sagen, hey, ihr werdet noch ein Kind kriegen. Die können es am Anfang nicht glauben. All das muss dem Zacharias doch in Sekundenbruchteilen durch den Kopf geschossen sein. Und dann soll es noch den Heiligen Geist kriegen, ab Mutterleib an. Ja, das sagst du jetzt als Christ vielleicht, ja, Heiliger Geist, nette Sache, super, machen wir, oder? Aber die leben ja noch in der Vorstellungswelt des Alten Testaments. Da kriegt nicht einfach so irgendwer den Heiligen Geist. Das passiert nicht. Es kriegen manche Leute für eine bestimmte Aufgabe den Heiligen Geist. Die Könige können den Heiligen Geist kriegen, manche Propheten. Mose hat so den Heiligen Geist. Ja. Wo kriegt er den Heiligen Geist? Ja, wahrscheinlich da am Dornbusch oder so. Da war der auch schon 80 Jahre alt. Der hat den ja auch nicht ab Geburt an. Und so ein Kind soll er jetzt auf die Welt kommen. Die erste Reaktion muss doch sein, wow, oder? Eigentlich müsste man meinen, der Zacharias ist jetzt am Ziel seiner Träume. Und was sagt der Zacharias? Aber. Kennt ihr das? Ihr seid so begeistert und dann sagt jemand, ja, aber. Und der Zacharias sagt, aber ich bin schon sehr alt. Und meine Frau ist auch schon sehr alt. Und wie soll ich das überhaupt erkennen, dass du das ernst meinst? Und Zacharias sprach zu dem Engel, woran soll ich dies erkennen? Denn ich bin ein alter Mann und meine Frau ist weit vorgerückt in ihren Tagen. Sehr diplomatisch ausgedrückt. Es ist das erste Mal, dass wir den Zacharias reden hören. Das erste Mal. Es ist auch das letzte Mal, dass wir ihn reden hören in der Geschichte. Und aus diesen Worten, man spricht so viel raus, finde ich. Spricht Zweifel raus, oder? Auch Enttäuschung. Ja, vielen Dank, du hast mein Gebet erhört. Jetzt. Ja, danke schön, jetzt bin ich schon alt. Natürlich hätte ich mir ein Kind gewünscht, damals, als meine Nachbarn, meine Freunde, meine Bekannten, meine Clique, ja, als die alle Kinder gekriegt haben. Aber jetzt? Jetzt gehe ich zu Ü50-Veranstaltungen. Stellt euch das mal vor, alle, die Ü50 sind. Oder Ü60 oder Ü70. Jetzt noch so eine Butzele, oder? Das wär's. Jei, das denkt jetzt sich der Zacharias auch. Ach, vielen Dank, hey. Jetzt kommst du her. Warum erst jetzt? Und vielleicht ist er auch misstrauisch, vielleicht hat er auch Angst. Ja? Er hat so oft Hoffnung gehabt. Und jedes Mal ist die Hoffnung enttäuscht worden. Der Zacharias, der glaubt es nicht. Nicht, weil er nicht will, sondern weil er einfach nicht mehr glauben kann. Und ich glaube, es gibt so eine Art von Erschöpfung, die den Glauben vielleicht nicht vernichtet, die ihn nicht auslöscht, nicht zerstört, aber die unseren Glauben leise macht. Wo wir keine Hoffnung mehr haben, wo es nicht mehr spektakulär ist, wo wir uns einfach nur zufrieden geben. Der Zacharias, der reagiert hier an der Stelle ja nicht rebellisch, oder? Der reagiert realistisch. Der reagiert realistisch. Wie soll das gehen? Und vielleicht geht es dir auch so, selbst wenn Gott jetzt was Großartiges tut in deinem Leben, selbst wenn er dich aufrüttelt und rausreißt, du bleibst halt enttäuscht, oder? Vielleicht auch misstrauisch. Vielleicht sogar zynisch. Zu oft hast du probiert, was zu ändern, Zu oft hast du probiert, was Neues anzustoßen. Zu oft versucht, deinem Leben eine neue Richtung zu geben. Zu oft versucht, nach seinen Geboten zu leben, nicht zu sündigen. Viel zu oft bist du gescheitert. Und was machen wir dann? Ja, wir versuchen halt, gute Christen zu sein, oder? Versuchen halt, gute Christen zu sein. Sonntags Gottesdienst und dann Alltag rumbringen. Vielleicht noch einen guten Podcast hören mal zwischendrin. Und selbst wenn Gott dich herausfordert, sag mal in der Predigt, ja? Oder im Bibellesen oder im Gespräch mit irgendjemandem. Und dann sagst du dir, ja, aber ich bin eigentlich schon zu alt, oder? Bin schon zu alt, was will ich mich noch einbringen in der Gemeinde? Fange ich jetzt noch mit der Kinderstunde an? Ja, Kinderprogramm während dem Gottesdienst. Ja, ich habe auch anderes Zeug zu tun. Ja, muss noch arbeiten, habe noch eine Familie. Ich muss noch für meine Kinder sorgen. Ich muss zuerst mein Studium oder meine Ausbildung fertig machen. Wir haben ja einen Haufen Zeug auch zu tun, oder? Und ich habe manchmal den Eindruck, dass es oft so ist, dass der Glaube schon in Ordnung ist, wenn er nicht zu viel von uns fordert. Wir sind gute Christen, oder? Meins Art Zeugnis, so wie der Zacharias und seine Frau. Aber die Eltern waren auch schon gute Eltern, die waren auch schon in der Stunde. Ja? Und die Großeltern, die Urgroßeltern. Aber vielleicht ist gerade jetzt was Neues dran. Vielleicht ist jetzt was Neues dran. Vielleicht will Gott mit dir was Neues schaffen. Mit dir und mit dir und mit dir und mit mir. Mit uns allen. Auch wenn es manchmal nicht so danach aussieht. Ich glaube, mit uns Christen hier in der Gemeinde, mit den Christen in Schopfloch, mit den Christen in Europa, um es mal ganz weit zu fassen, da hat Gott noch was vor. Ich glaube, da kommt noch was. Das ist meine Überzeugung. Auch wenn es nicht immer so danach aussieht. Ja, die Kirchenmitgliedschaftszahlen sinken, ja, die Beteiligung an der Kirchenwahl war relativ überschaubar und so weiter. Ja. Also es sieht jetzt nicht immer jeden Tag so danach aus, als würden die Christen hier jetzt noch was reißen. Aber ich glaube, da kommt noch was. Ich bin da überzeugt davon. Und ich glaube, dass Gott möchte, dass wir Wegweiser sind, wie der Johannes. Ich glaube, das ist nicht nur eine Aussage, die hier rumschwirrt im Lukas-Evangelium, einfach so, dass wir darüber weglesen. Ich glaube, diese Zusage von Johannes, die gilt uns. Und deswegen habe ich mir mal die theologische Freiheit genommen, diesen Text ein bisschen anzupassen. Und viele der Söhne und Töchter Schopflochs wird er zu dem Herrn, seinem Gott, bekehren. Und er wird vor seinem Herrn hergehen in dem Geist und in der Kraft des Elia, um der Väter Herzen zu bekehren, zu den Kindern und Ungehorsame zur Gesinnung von Gerechten, um dem Herrn ein zugerüstetes Volk zu bereiten. Oder für die Frauen, und viele der Söhne und Töchter Schopflochs wird sie zu dem Herrn, ihrem Gott, bekehren. Und sie wird vor ihrem Herrn hergehen in dem Geist und der Kraft des Elia, um der Väter und Mütter Herzen zu bekehren zu ihren Kindern und Ungehorsame zur Gesinnung von Gerechten, um dem Herrn ein zugerüstetes Volk zu bereiten. Ist doch eine Zusage, oder? Das ist doch was. Und jetzt sitzt du vielleicht drin und denkst dir, ja gut, aber woher soll ich denn wissen, dass die Zusage mir gilt? Da lehnt sich der Sven jetzt theologisch ganz weit aus dem Fenster und der hat ja leicht reden. Der geht heute Abend heim und der muss ja nicht meinen Alltag leben. Der hat leicht schwätzen da von der Bühne runter, oder? Jetzt einfach so Vollgas geben, nur weil der Sven das sagt? Da braucht es doch ein Zeichen. Gott müsste mir schon ein Zeichen geben. Und das denkt sich der Zacharias auch. Der Zacharias denkt sich, ja, gib mir mal ein Zeichen. Wie soll denn das gehen? Woran soll ich das erkennen? Als wäre diese Auserwählung zum Räucheropfer und die Erscheinung des Engels und diese Zusage an sein zukünftiges Kind nicht schon genug Grund zu glauben. Aber der Zacharias will ein Zeichen und Gott gibt ihm ein Zeichen, nämlich Stille. Monate der Stille. Wenn ihr nicht genau wisst, wie lange es dauert, bis so ein Kind auf die Welt kommt, es gibt hier ein paar Mamas, die könnt ihr fragen. Es sind Monate. Monate der Stille, nicht als Strafe, sondern als Vorbereitung. Manchmal muss Gott uns erst still machen, bevor er was Neues sagt, bevor was Neues kommt. Und so hast du Zeit, Zeit zur Ruhe zu kommen, Zeit nachzudenken, Zeit, dich auf Gott auszurichten. Diese Weihnachtsgeschichte, die beginnt ja nicht mit den Engeln und dem großen Chor und den Hirten und den drei Königen aus dem Morgenland, den drei Weisen aus dem Morgenland. Sie beginnt nicht laut und sie beginnt nicht mit Jubel. Die Weihnachtsgeschichte, die der Lukas uns hier erzählt, die beginnt mit Warten. 400 Jahre Warten, ja. Und sie beginnt mit unerfüllten Sehnsüchten. Und sie beginnt mit Menschen, die das Gefühl hatten, übersehen zu werden, von Gott übersehen zu werden. Und ich glaube, wir können da was mitnehmen für uns, für unseren Alltag. Erstens, Gott arbeitet oft am meisten in den Momenten, in denen wir am wenigsten sehen. Nicht immer, aber oft. Zweitens, Warten ist nicht immer Gottes Schweigen. Manchmal ist es Gottes Vorbereitung. Und drittens, Gott war nicht zu spät. Gott war pünktlich, ja, nur nicht nach dem Zacharias, seinem Kalender. Da könnte man jetzt ein berühmtes Filmzitat abwandeln. Gott kommt nicht zu spät, ebenso wenig zu früh. Er handelt genau dann, wann er es beabsichtigt. Und was heißt es jetzt für uns heute? Vielleicht steckst du so in deinem eigenen Advent, in deiner eigenen Spannung. Vielleicht steckst du in einer Beziehung, die sich nicht bewegt. Vielleicht ist da Hoffnung in deinem Leben, die fast schon versiegt ist. Vielleicht kennst du das auch, so ein Gebet, das du schon lange nicht mehr sprichst. Vielleicht gehst du in eine Zukunft, die sich unsicher anfühlt. Und was der Lukas uns sagt, das ist radikal, aber es ist auch gleichzeitig tröstend. Du musst nicht sehen, was Gott tut, damit Gott etwas tut. Das ist schwer. Ich finde es schwierig. Advent heißt, Gott ist näher, als du denkst, und Gott handelt schon, bevor du das siehst. Und Gott hört Gebete, die du längst aufgehört hast zu sprechen. Und manchmal, nicht immer, aber manchmal ist die Stille kein Nein, sondern im Geräusch des Wirkens Gottes. Ich komme zum Schluss. Der Zacharias kommt aus dem Tempel raus. Stumm. Gott hat zum ersten Mal seit 400 Jahren wieder was von sich hören lassen. Zum ersten Mal wieder eine Erscheinung. Und der Kerl, der es erlebt hat, kann nichts sagen. Gott hat eine seltsame Art von Humor, finde ich. Also. Und in diesem Schweigen vom Zacharias, da trägt er die größte Nachricht seines Lebens. Und 9 Monate später öffnet er seinen Mund. Und das Erste, was rauskommt, ist Segen. Ich finde es wunderschön. Ich hatte das am Anfang nicht in meiner Predigtvorbereitung drin, aber ich habe das mit reingenommen, diesen Text, den er sagt, oder diesen Abschnitt vom Lukas, wo er aufschreibt, was der Zacharias gesagt hat. Und ich lese euch das mal vor, hier nur ein Abschnitt. Gepriesen sei der Herr, Israels Gott. Er hat sein Volk wieder beachtet und ihm die Erlösung gebracht. Aus Davids Geschlecht ging ein Starker hervor, ein Retter aus dem Haus seines Dieners. So hat er es uns vor sehr langer Zeit durch heilige Propheten gesagt. Er ist die Rettung vor unseren Feinden, vor unserer Hasser Gewalt. Und so zeigte sich sein Erbarmen an uns, das er schon unseren Vätern erwies. Und so bestätigte er seinen heiligen Bund, den Eid, den er Abraham, unserem Stammvater, schwor. Befreit aus der Hand unserer Feinde dürfen wir ihm nun ohne Furcht dienen, in Heiligkeit und Gerechtigkeit, solange wir am Leben sind. Und du, mein Kind, wirst ein Prophet des Höchsten sein, ein Wegbereiter des Herrn. Du wirst sein Volk zur Einsicht bringen, dass die Vergebung der Schuld ihre Rettung ist. Weil unser Gott voller Barmherzigkeit ist, kommt das Licht des Himmels zu uns. Es wird denen leuchten, die im Finstern sitzen und in Furcht vor dem Tod, und uns wird es leiten, den Weg des Friedens zu gehen. Das sind nicht Hammerworte. Und auch das ist Advent. Gott verwandelt unser Schweigen in Segen. Dieses Warten verwandelt in Hoffnung und Müdigkeit in neues Leben. Und vielleicht wartest du heute auf eine Antwort von Gott. Auf Hoffnung, auf Licht, dann ist Advent genau der richtige Ort, genau die richtige Zeit für dich. Denn Advent heißt auch, Gott arbeitet, auch wenn du es noch nicht sehen kannst. Ich möchte mit diesem großen Gott gern noch sprechen und dann singen wir zusammen nochmal dieses Lied, Mein Herz singt. Jesus, danke, dass du auf diese Welt gekommen bist. Danke, dass du Mensch geworden bist und Ja, dass im Vorfeld dessen du den Zacharias und die Elisabeth auserwählt hast, dass sie ein Kind kriegen durften, auf das sie so lange gewartet haben. Und dass dieses Kind, der Johannes, ja auf dich hingewiesen hat. Und danke, dass uns das zeigt, dass niemand vergessen ist. Dass du uns siehst, auch wenn wir uns ja wie auf dem Abstellgleis vorkommen. Und dass du auch da bist, wenn wir verzweifelt sind oder wenn unser Glaube still geworden ist. Geh du mit uns in den Tag, in den Abend. Segne uns die Gemeinschaft und segne uns nachher auch das Abendmahl. Amen.